Insgesamt müssen Agenturen Ausschreibungen lesen können. So wie ein guter Fußballreporter ein Spiel auch taktisch und strategisch lesen kann.
Das sagt Norbert Schmid, der Geschäftsführer von Kompakt Medien. Herzlich willkommen zur 15. Folge des Faktenfunks, dem PR-Podcast des Faktenkontors. Heute wollen wir Ihnen den neuesten Partner in der Faktenkontorgruppe vorstellen. Seit dem 1. Juli gehört die Berliner Agentur Kompakt Medien zur Faktenkontorgruppe. Was machen die neuen Kolleginnen und Kollegen in Berlin? Wie gewinnt man eine öffentliche Ausschreibung? Das wollen wir gleich mit Norbert Schmid, dem Geschäftsführer von Kompakt Medien, klären. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host im Faktenfunk. Spätestens seit dem Fehltritt von Philipp Amthor und seiner undurchsichtigen Lobbyarbeit für Augustus Intelligence ist das Thema Lobbyregister in Berlin wieder auf der Agenda aller Parteien im Bundestag. Mehr dazu gleich in unserem Podcast. Wie funktioniert eigentlich der öffentliche Sektor und die Vergabe von Aufträgen? Wie gewinnt man Pitches der öffentlichen Hand? Ist das Arbeiten für Ministerien und Behörden ein anderes als für Kunden aus der Wirtschaft? Fragen, die ich mit Norbert Schmid, dem Geschäftsführer und Agenturgründer von Kompakt Medien, jetzt klären werde. Willkommen, Herr Schmid, im Faktenfunk. Erzählen Sie doch mal ein wenig von Kompakt Medien. Wie viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten dort und was sind Ihre Hauptkunden?
Ja, vielen Dank. Das mache ich sehr gerne. Bei Kompakt Medien in Berlin, in der Mitte von Berlin, in der Torstraße 49, arbeiten knapp über 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und Kompakt Medien ist eine Agentur für politische Kommunikation. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit für institutionelle Kunden, für Bundes-, Landesministerien und Verbände. Und aktuelle Projekte sind zum Beispiel für das BMAS, das Bundesarbeitsministerium, eine Kampagne zur Grundrente und eine Kampagne zu nachhaltigen Lieferketten. Beide waren in den letzten Wochen in ganz Deutschland online, aber auch in Printmedien zu sehen. Für das Bundesministerium für Forschung und Bildung entwickeln wir aktuell zum Beispiel eine Kampagne zum Thema berufliche Bildung, die ab Anfang August überall gezeigt wird. Und für das Bundesgesundheitsministerium haben wir in letzter Zeit zum Thema Masernschutzimpfung gearbeitet und informiert. Und aktuell arbeiten wir auch für das Staatsministerium für Arbeit und Soziales in Bayern, wo wir an eine Online-Plattform samt Informationskampagne zum Thema Weiterbildung im Freistaat arbeiten.
Wie funktioniert denn so eine öffentliche Auftragsvergabe? Wie findet man die Aufträge und wie sind da die Richtlinien? Da muss man doch bestimmt eine ganze Menge beachten, oder?
Ja, es gibt zahlreiche professionelle Dienstleister, die den Ausschreibungsmarkt scannen und eigene Profile, die sie dort anlegen können, sorgen dann dafür, dass wir nur mit den für uns relevanten, interessanten Ausschreibungen bedient werden und die angezeigt bekommen. Wir nutzen den Infodienst Ausschreibungen, der gewissermaßen wie eine Metasuchmaschine funktioniert und sind damit sehr zufrieden. Grundsätzlich ist es so, dass sich öffentliche Ausschreibungen unterteilen lassen in einmal zwei- bis dreistufige und dann einstufige Verfahren. In der Regel steht am Anfang ein Teilnahmeantrag, dem dann die Einladung zum Pitch, wie wir sagen, folgt. Daran nehmen dann 4, 5, manchmal auch bis zu 8 Agenturen teil. Und dieser Teilnahmeantrag zu Beginn, der ist in der Tat schon alles andere als unterkomplex. Es gibt viele Formulare und Erklärungen abzugeben und wir müssen beinahe in jedem Teilnahmeantrag unsere Referenzen, also die Darstellung unserer Leistungen in einzelnen Cases, die müssen wir umbauen. Denn jeder Auftraggeber hat eigene Vorstellungen, wie das auszusehen hat und die gilt es zu erfüllen. Da kommt es auch manchmal sehr auf Kleinigkeiten an und deshalb ist der zeitliche Aufwand für so einen Teilnahmeantrag sehr, sehr hoch. Wir benötigen auch nach jahrelanger Praxis für einen Teilnahmeantrag immer noch 4 bis 5 Tage mit 2 Personen, also 60 bis 80 Stunden. Und Immer häufiger gibt es aber auch einstufige Verfahren, in denen diese Pitch-Aufgabe schon im Teilnahmewettbewerb gestellt wird. Und dann kommen zu den genannten 60 bis 80 Stunden für Formalia, je nach Etatgröße, noch zwischen 400 und 800 Stunden dazu. Da brauchen Sie dann schon ein großes Team, um diese Aufgabe in etwa 3 bis 4 Wochen bis zur Abgabe zu schaffen. Insgesamt müssen Agenturen Ausschreibungen lesen können. So wie ein guter Fußballreporter ein Spiel auch taktisch und strategisch lesen kann. Manche sagen ja auch, in der Bibel lesen schaffe jedes Mal neue Erkenntnisse. So ist das auch bei mehrmaligem Lesen von Ausschreibungen.
Das ist ein schöner Vergleich. Wenn man denn so einen Pitch am Ende gewonnen hat, lernt man dann auch die großen Akteure wie Ministerien und Minister persönlich kennen?
Persönliche Kontakte sind selten. Man begegnet den Ministerinnen und den Staatssekretären vielleicht bei Filmaufnahmen oder in Präsentationen, aber nicht erst seit Corona gibt es ein professionelles Abstandsgebot zwischen Leitungsebenen, Minister, Staatssekretären und Kommunikationsdienstleistern. Wir wollen ja professionell beraten und uns nicht gemein machen mit den Politikern, und politische Kommunikation, wie wir sie bei Kompakt Medien betreiben, ist keine Parteiarbeit und auch kein Kumpeltum mit den Mächtigen, wie das möglicherweise manche Lobbyisten denken und sich wünschen.
Aber trotzdem kommt es ja in kaum einer Branche so sehr auf gute Kontakte und Netzwerk an wie in der PR. Muss man sich da auf den unterschiedlichen Veranstaltungen und Terminen abends öfter blicken lassen als sonst wo?
Also ich glaube, dass die Bedeutung der persönlichen Kontakte überschätzt wird. Sie sind natürlich hilfreich, ja, aber wer meint, sich abends durch die Buffets futtern zu müssen, um sein Netzwerk zu pflegen, der hat, wie ich finde, PR im Sinne von guter Pressearbeit in einer völlig anderen Zeit gelernt. Das ist wirklich ziemlich 80er oder aus dem letzten Jahrhundert. Es kam schon immer darauf an, den Journalisten, Journalistinnen gute inhaltliche Angebote zu machen. Und ohne eine Geschichte mit gut recherchierten und aufbereiteten Fakten können sie nicht gewinnen. Da wird es kein Medienecho geben. Und in unserer Zeit kommt nun die digitale Komponente dazu. Wir adressieren in sozialen Medien ja nun direkt die Zielgruppen unserer Kunden. Die Arbeit von Journalistinnen ist dafür nicht mehr notwendig eigentlich. Dennoch bleiben sie ein ganz, ganz wichtiger, die Demokratie stützender Faktor. Und ich bin überzeugt, dass gut recherchierter Inhalt mit richtigen Fakten sozusagen systemrelevant für eine Demokratie und auch für gutes Zusammenleben in der Gesellschaft ist.
Aber das würde ja bedeuten, dass jetzt die Kommunikation, die politische Kommunikation von Ministerien und auch der Bundesregierung unter Ständen gar nicht mehr auf die Journalisten als Transportweg angewiesen ist.
Das ist sie nicht. Zweifelsohne. Die digitalen Kanäle sind mindestens gleichrangig zu betrachten. Die Reise geht Richtung direkte Ansprache von Zielgruppen, und Journalistinnen und Journalisten sind, wenn sie denn dann zum Beispiel in überregionalen Medien arbeiten, eigentlich klassische Stakeholder-Medien. Sie bedienen damit eine Szene, sicherlich auch das politische Berlin, und man kann dort vielleicht Trends in der öffentlichen Diskussion setzen, vielleicht manchmal sogar beeinflussen. Aber wenn Sie die breite Öffentlichkeit ansprechen wollen, dann kommen Sie um kluges Online-Marketing und kluge, ausdifferenzierte Online-Werbung auch gar nicht mehr drum zu.
Berlin hat ja in den letzten Jahren einen Boom von Gründungen im Bereich der PR- und Werbeagenturen erlebt. Die Hauptstadt zieht das Geschäft an. Wie groß ist Ihre Konkurrenz da?
Ja, der Markt für PR und Öffentlichkeitsarbeit in Berlin oder in der Hauptstadt ist in den letzten Jahren bis 2019 gewachsen. Ein paar Zahlen kann ich dann nennen. In den vergangenen beiden Jahren im Schnitt um 6-7% bei den Honorarumsätzen und etwa 7% bei der Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Agenturen. Und nicht nur Agenturen haben mehr Mitarbeiter eingestellt, in den Ministerien, den Hauptstadtrepräsentanzen der Verbände oder der Unternehmen ist die Zahl der Mitarbeiter auch gestiegen und noch stärker nach oben gegangen, um knapp 60% in den letzten 5 Jahren. In Berlin gibt es mehr als 4.000 angestellte Öffentlichkeitsarbeiter. Da gab es wirklich eine große Entwicklung in der Zeit vor Corona. Jetzt ist es so, dass 60% der Agenturmanager in Deutschland signifikante Einbußen erwarten. Umsatzrückgänge von 20-30-40%. Und nicht nur im Eventbereich wird es im Herbst Insolvenzen geben. Das trifft natürlich auch den Berliner Hauptstadtmarkt. Und um auf Ihre Frage direkt zu antworten, wie stark die Konkurrenz ist, ich erwarte für die nächsten Jahre einen noch größeren Wettbewerb im ohnehin umkämpften Markt der öffentlichen Aufträge. Alle sehen hier wohl auch zu Recht einen halbwegs krisensicheren Zielmarkt und große Netzwerkagenturen, die zum Teil 10, 15 Mal mehr Mitarbeiterinnen als Kompakt Medien am Berliner Standort haben, die werden versuchen, ihre Verluste zum Beispiel im Handelsmarketing, beim Tourismus oder in der Autoindustrie durch öffentliche Aufträge halbwegs zu kompensieren. Das wird in den nächsten Jahren, mindestens mal in den nächsten 2-3 Jahren, für niemanden einfacher und ist, um salopp zu sagen, nichts für Feiglinge.
Kommen wir zu einem kleinen anderen Thema. Philipp Amthor, sein Fall hat die Sache beschleunigt. Im Herbst soll jetzt ein verbindliches Lobbyregister für den Bundestag verabschiedet werden. Bringt das mehr Offenheit und Transparenz ins Geschäft?
Ich bin davon überzeugt, dass das so sein wird. Lobbyismus an sich ist ja nichts Anrüchiges. Demokratie und Gesetzgebung brauchen und Lobbyismus brauchen in gewisser Hinsicht einander. Nochmal von vorne. Lobbyismus an sich ist ja nicht anrüchig. Demokratie und Gesetzgebung auf der einen und Lobbyismus auf der anderen Seite brauchen einander. Lobbyisten, also solche Menschen, die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Interessen im Gesetzgebungsverfahren vertreten, die können die praktischen Folgen neuer Gesetze gut beurteilen. Beschlossen werden sie aber im Parlament von unabhängigen Bundestagsabgeordneten. Das ist wichtig und wird ja auch von niemandem angezweifelt. Wenn jetzt die Eintragung von Lobbyisten in ein Register verpflichtend wird, schafft das mehr Transparenz. Diese Register sollten dann aber auch für alle im Netz frei zugänglich sein. Ich fände es auch sinnvoll, wenn neben der Registrierung von Personen auch die Auftraggeber, die Tätigkeit und das Budget für Lobbyismus aufgeführt werden würde. Denn die Transparenzgebote, die für die 709 Bundestagsabgeordneten gelten, die sollten auch für die ebenso große Zahl der Lobbyisten in Berlin gelten. Ich denke auch, dass es zu überlegen wäre, ob Bundestagsabgeordnete genauso wie ihre Kolleginnen aus dem Europaparlament Kontakte zu Lobbyisten, die sie im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens haben, offenlegen müssen.
Was glauben Sie denn, wird das Register die Arbeit von Agenturen erschweren oder auch erleichtern?
Kompakt Medien ist ja keine Agentur für Public Affairs. Wir sind auch keine Lobbyisten. Wir informieren im Rahmen unserer politischen Kommunikation. Insofern hat dieses Lobbyregister für uns direkt keine Auswirkung. Aber was ich schon gesagt habe, ich glaube, für das Zusammenleben, Zusammenarbeiten der politischen Akteure hier in Berlin ist es hilfreich, wenn sich alle um mehr Transparenz auch bei Fragen von Lobbyismus bemühen.
Der Bedarf an guter Kommunikation ist in den Ministerien und Behörden hoch. Allein die Werbung für die Corona-Warn-App soll 7,5 Millionen Euro gekostet haben. Wie wird sich der öffentliche Sektor in der PR entwickeln? Ist das ein Wachstumsmarkt?
Ich glaube schon, dass das weiter positiv, dass sich das weiter positiv entwickeln wird. Inwiefern jetzt die Corona-Krise da auch Einfluss nehmen wird und Budgets sinken werden in den kommenden Jahren, das ist noch nicht ganz abzusehen. Grundsätzlich ist es ja so, dass Politik oder Ministerien, die Bundesregierung, einen verfassungsmäßigen Auftrag haben, zu informieren. Das ist ja nicht, machen die ja nicht deshalb, weil sie nur sich in gutes Licht stellen wollen, sondern sie haben die Verpflichtung, die Bürgerinnen und Bürger über das, was sie an Politik tun, zu informieren. Und dazu werden sie auch immer professionelle Kommunikationsdienstleister wie die bei Faktenkontor oder bei Kompaktmedien gebrauchen.
Das sind aber ja gute Aussichten für uns und vielen Dank, Herr Schmid, für die spannenden Einblicke in die PR-Landschaft von Berlin und wie PR im politischen Alltag funktioniert. In der nächsten Folge geht es um Zahlen, ihre Auswertung und Bedeutung und warum die künstliche Intelligenz bei ihrer Auswertung immer wichtiger wird. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host im Faktenfunk. Bleiben Sie neugierig.